Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gast ist Eva Reisinger, deren vielbeachtetes Buch Männer töten bereits im August letzten Jahres erschienen ist. Das Buch wurde ein Bestseller. Es befindet sich aktuell in der 4. Auflage. Eva Reisinger hat Lesungen ohne Ende, die Filmrechte sind verkauft und so weiter. Ich spreche heute mit der Autorin über Femizide, tradierte Geschlechterrollen und darüber, warum sie einen satirischen Roman geschrieben hat und ob auch sie über den Erfolg des Buches überrascht ist. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Heute reden wir als Einstieg nicht nur über das Cover wie sonst immer, sondern über das ganze Buch, also die ganze Buchgestaltung. Das ist sehr wunderschön und sehr aufwendig gestaltet. Es ist ein stilisierter Frauenkopf, würde ich mal sagen. Es sind so Grafikelemente drauf. Die Titelei ist in goldener Schrift und es hat einen gestreiften Farbschnitt. Ich hoffe, dass die Hörerinnen alle wissen, was ein Farbschnitt ist. Das ist sozusagen da, wo das Papier angeschnitten ist. Das ist äußerst ungewöhnlich in Zeiten, wo die Verlage ja eher sparen in der Herstellung. Wie ist es denn zu dieser besonderen Ausstattung gekommen?
Ja, es ist tatsächlich ein, glaube ich, sehr aufwendig produziertes, gedrucktes Buch, mit dem ich eigentlich sehr wenig zu tun gehabt habe. Also das hat alles eine Grafikerin namens Hanna Bischof gemacht. Sie ist ansässig in Graz und ich habe sie vor kurzem bei einer Lesung zum ersten Mal gesehen. Und so das Publikum hat dann auch total applaudiert für sie. Und als Autorin habe ich relativ wenig damit zu tun. Da sagt man dann ja nur ja, nein, passt für mich nicht. Tatsächlich war es einer von den ersten Vorschlägen genau dieses Cover. Es waren ein bisschen unterschiedliche Elemente und Farben nur. Aber ich habe sofort gewusst, ich will genau das. Und die Idee dahinter war, dadurch, dass es so einen harten Titel ja hat, Männer töten, haben wir gesagt, wir machen das schönste und visuell ansprechendste und auch eigentlich weichste Cover, also wenn man das so sagen kann, um auch das Utopische des Buches zu zeigen. Weil wenn jetzt, glaube ich, ein Messer oben wäre und das wäre so schwarz und rotes Blut, dann wären wir sofort so beim Thema Krimi und da wollte ich ja auf keinen Fall hin.
Ja.
Und drum schaut es so aus. Und den Farbschnitt, genau, diese Streifen, den gibt es leider nur in der ersten Auflage.
Ja, ich weiß, genau. Wir haben inzwischen die 4. Auflage. Ja. Wir verkaufen in der Buchhandlung auch inzwischen die 4. Und es ist aber eigentlich nicht zu finanzieren, also wenn man diese ganzen Auflagen so druckt.
Leider, aber ich weiß auch, dass die Menschen sehr, sehr traurig sind, dass sie unbedingt immer die erste Auflage haben wollen. Aber also es ist im Grunde so, man reserviert da so Spots in der Druckerei. Und wir waren ja nach 3 Tagen schon ausverkauft und wir haben dann den nächsten Spot, hätten wir im Februar gekriegt und es war August und wir haben gewusst, wir brauchen jetzt das Buch.
Ja.
Aber es wird irgendwann nochmal Special Edition geben, das kann ich versprechen. Da hat jetzt auch der Verlag zugesagt und dann können alle, die es wirklich haben wollen, sie diese Auflage ja nochmal kaufen.
Sehr cool. Da wird dann wahrscheinlich der Gebrauchtbüchermarkt überschwemmt mit den 2., 3. und 4. genau. Auflagen ohne Farbschnitt und es kaufen sich alle nochmal den Farbschnitt. Das ist ja cool. Bevor wir über den Inhalt des Buches reden, eine kurze Beobachtung von mir als Buchhändlerin. Also bei uns kommen vermehrt junge Frauen in die Buchhandlung und kaufen das Buch. Und es hat natürlich auch ein bisschen was mit dieser Ausstattung zu tun, glaube ich. Also es liegt eben so voll im Trend, Bücher für junge Erwachsene, die schön gestaltet sind, eben das mit dem Farbschnitt, ein sehr künstlerisches Cover. Glaubst du, dass das für die Vermarktung des Buches auch recht wichtig war? Ich meine, natürlich, der Inhalt ist wichtig, über den reden wir dann während des ganzen Podcasts, aber sozusagen, dass das jetzt nicht einfach nur ein Gebrauchsbuch ist, ein 0815-Roman mit einer Frau vorne drauf oder vielleicht noch schrecklicher mit einem Messer und einer Frau vorne drauf. Hattest du da ein Mitspracherecht oder war das von Anfang an Konsens im Verlag mit dir gemeinsam? Also habt ihr das gemeinsam entwickelt oder hat der Verlag einfach gesagt, so, wir machen das jetzt so?
Ja, gute Frage. Es ist jetzt schon Zeit aus. Ich muss gerade zurückdenken, wie es ganz, ganz am Anfang war. Ich glaube, es war immer klar, es wird kein Messer oben sein. aber dass wir es so schön machen, das war tatsächlich der Wunsch von Susan beim Verlag, weil sie gesagt hat, wir brauchen was, um den Titel auch zu entschärfen. Menschen kaufen jetzt kein düsteres Buch, was Männer töten heißt. Und das würde auch den Inhalt, glaube ich, nicht widerspiegeln. So. Und darum, das war eigentlich von Anfang an klar. Ich war beim ersten Entwurf nur ein bisschen skeptisch, weil ich gefunden habe, es ist so lifestyleig. Also Damals war nur so eine Lampe oben, also jetzt ist ja dieser Lampenschirm, damals war es eine nackte Glühbirne. Und ich habe dann damals gesagt, das schaut aus wie ein trendiger IKEA-Katalog. So. Und dann haben wir das halt angepasst. Und das hat dann für mich schon viel verändert. Und ja, es ist natürlich eine Entscheidung. Also das ist ein Buch, glaube ich, was man einfach besitzen auch will, was man wo auflegen will, aufstellen will. Da gibt es jetzt diese Diskussionen, müssen Bücher schön sein? Ich glaube, also ich kann diese Frage auch nicht beantworten. Ich kann es nur für mich beantworten. Für mich steht ja schon Ideologie ist immer so ein arges Wort, aber für mich steht ja schon auch was Aktivistisches dahinter. Und Feminismus wieder cooler zu machen, ist für mich einfach auch der Anspruch dieses Buches gewesen. Und darum war es für mich wichtig, dass dieses Buch so ist, dass man es gerne besitzt, dass man gerne damit spazieren geht. Die Susan, meine Lektorin, hat damals gesagt, wir machen ein Buch, mit dem die Männer in Wien, die Hipster im Krapfenwaldbad spazieren gehen.
Mhm. Oh und, Gott, ich stelle sie mir gerade bildlich vor.
Genau. Und,
mit Badehose.
Genau. Und ich erzähle das dann immer bei Lesungen. Und im Sommer habe ich das ganz oft bei Lesungen erzählt. Und dann haben wir Menschen immer Bilder geschickt von Männern mit dem Buch im Freibad. Und ich habe es dann immer alle das Susan geschickt und sie hat auch gesagt, ich muss aufhören, diese Geschichte zu erzählen. Sie ist so peinlich. Aber ich finde, das beschreibt es natürlich. Natürlich ist es auch Marketing. Und es soll Schlimmeres, glaube ich, geben, als wann wir feministisches Marketing machen zu diesem wichtigen Thema.
Dann sind wir jetzt gleich beim Titel. Du hast ihn schon erwähnt. Männer töten. Dieser Satz ist natürlich sehr doppeldeutig. Man kann ihn jeweils anders aussprechen. Das ist ein ziemliches Glück, dass die deutsche Sprache so undifferenziert ist, oder? Das ist doch eigentlich ein Jackpot für den Titel. Ist es deine Idee gewesen?
Ja, ich finde, der Titel ist ein Jackpot. Es war nicht meine Idee. Ursprünglich hat das Manuskript geheißen Killing Man. Und ich habe damals, so 70 Seiten gehabt, das war noch relativ am Anfang. Und ich habe gerade total für Killing Eve geschaut, also diese britische Serie.
Habe ich auch geschaut.
Ja. Und ich bin und war voll der Fan. Und ich habe das Manuskript einer Freundin von mir, die man eh kennt, Theresa Hosser, geschickt. Sie ist Kabarettistin, Tierärztin, mit ganz viel sehr spezifische Fragen zum Thema Kühe, Landwirtschaft, kann diese Kuh in dieser Situation dieses und jenes machen, weil ich halt wissen wollte, ob das funktioniert so. Und sie hat mir auf keine dieser Fragen geantwortet und sie hat mir dann so geschrieben, sie hat keine Zeit, das gerade zu lesen. Sie hat die ersten 3 Seiten gelesen. Die findet sie toll, aber der Titel ist doch einfach nur scheiße. Warum wir das nicht Männer töten nennen? Und dann habe ich mir das so durchgelesen und habe mir gedacht, ich kann kein Buch Männer töten nennen. Es klingt einfach auf Deutsch so viel härter als wie auf Englisch, gerade wegen dieser Zweideutigkeit. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und irgendwie so von Minute zu Minute hat es mir mehr gefallen. Und dann ist das auch mit Bedingungen geworden. Ich habe das dann der Agentur geschickt mit dem neuen Titel und habe gesagt, dieser Titel ist meine Bedingung auf der Verlagssuche. Dieser Titel wird auch nicht geändert, selbst wenn das Buch nicht erscheinen soll, deswegen.
Wow.
Und ich habe damals schon gewusst, im schlimmsten Fall ist es der Untergang dieses Manuskripts. Aber ich habe gewusst, es wird nur so funktionieren. Mhm. Also ich war mir dann so sicher und ich habe es so lustig einfach auch gefunden, den Titel und diese Doppeldeutigkeit. Und ich habe diese Diskussionen auch alle schon Comics gesehen. Und das ist ja genau eigentlich die Essenz des Buchs. Und ich bin der Theresa für immer dankbar, dass sie damals so deutliche Worte gefunden hat.
Und hast du es inzwischen gelesen?
Ja, ja.
Sehr gut. Naja, vielleicht hake ich da gleich nochmal rein, weil du hast gesagt, du hast das deiner Agentur geschickt und der Titel war sozusagen die Bedingung. Wir sind vor genau 3 Jahren hier gesessen und haben einen Podcast gemacht über dein erstes Buch, was eher ein feuilletonistisches ist, also läuft im Bereich Sachbuch und es heißt Was geht Österreich? Das ist damals bei einem großen deutschen Verlag erschienen und dein erster Roman, eben Männer töten, ist bei einem kleinen österreichischen Verlag erschienen. Wie kam es denn dazu? Das ist ja normalerweise eher von österreichischen Autorinnen der umgekehrte Weg. Und nachdem ich aber glaube, es ist eine Erfolgsgeschichte, kannst du da ja ruhig darüber reden vielleicht.
Ja, ich glaube, meistens ist es tatsächlich umgekehrt. Man startet beim Wiener Indie-Verlag und kommt dann zum großen deutschen Verlag. Ich habe es umgekehrt gemacht und ja, ich bin wahnsinnig froh. Also genau so, ich würde nichts anders machen, aber im ersten Buch. Ich glaube, das hat zum deutschen Verlag auch gut gepasst. Kiwi ist ein toller Verlag und ja, für mich war dann sehr schnell nach dem ersten Buch klar, das zweite Buch wird kein Sachbuch mehr werden. Österreich-Themen wird es ja endlos geben. Also der Verlag hat damals natürlich gesagt, machen wir das weiter, das hat sehr gut funktioniert. Machen wir einen Teil 2, was passiert nach Sebastian Kurz etc. Und ich habe aber damals für mich so gemerkt, ich habe genau das Jahr journalistisch einfach sehr viele Jahre gemacht, Deutschland, Österreich erklären. Und ich habe einfach überhaupt keine Lust mehr gehabt, mir das so angeödet. Und ich habe mir immer nur gedacht, wow, es ist so fad, alle Jahre wiederholt sie in Österreich das Server. Ich kann nichts mehr darauf antworten, außer es sind alle deppert da so. Ich kann und will das auch nicht mehr erklären. Und ich glaube, immer wenn man dann so einen Moment im Leben hat, wo man merkt, okay, man ist da selbst schon so fertig, genau, dann ist das auch nicht mehr das Richtige. Und das habe ich damals versucht, schonend dem Verlag beizubringen, weil dann erscheint ein Buch, es läuft gut und dann fragen sie gleich, was machst du als nächstes und wann erscheint es. Und ich habe dann relativ schnell gesagt, ich habe eine Idee für einen Roman und sie waren so, um Gottes Willen. So, also sie haben es nicht gesagt, bitte nicht. Es ist ja sehr, verschrien. Journalisten, Journalistinnen, die glauben, sie müssen jetzt einen Roman schreiben und genau das war halt bei mir auch so. Und sie haben mir von Anfang an gesagt, dass die Belletristik bei Kiwi schon sehr eng ist, dass sie sehr viele Titel haben, dass sie auch einen großen MeToo-Roman haben werden. Ja, also es war halt nicht sehr positiv, aber also sehr wertschätzend, aber ich habe gleich gewusst, das wird schwierig.
Okay,
und dann bin ich zur Agentur gegangen, genau, und habe mir gedacht, ich lasse mich jetzt da vertreten, ich will diese Dinge nicht mehr selbst verhandeln. Und ja, und dann, also ich bin mit Kiwi ganz, ganz fein, toller Verlag. Aber genau, dieses Buch haben sie abgelehnt, weil sie haben auch ein Bietrecht gehabt, so wie das ja oft ist, wenn man den ersten Vertrag unterschreibt. Wollten es nicht und dann hat sie mir Agentur auf die Suche begeben. Und es war die Buchmesse letztes Jahr, wo ich beim Stand von Lakeham war und sie mich gefragt haben, was ich schreibe. Und ich so, ja, ich bin fast fertig. Und dann habe ich halt kurz damals Tanja Reich eben gesagt, von was ich schreibe. Und sie war so, wir wollen das. Und okay. Ich so, ich habe überhaupt nichts gelesen, so vielleicht. Und sie so, nein, das klingt super. Und sie haben im Herbst nur einen Spot offen. Und ich war so, oh Gott, das ist in einem Jahr. Also normalerweise geht das einfach nicht so schnell. Und dann habe ich sie ihnen relativ schnell geschickt und dann habe ich einen Monat gar nichts gehört und ich habe mir gedacht, das
ist normal.
Das wird nichts werden. Genau, es war das Weihnachtsgeschäft.
Ja, klar.
Und dann im Jänner haben sie mich angerufen und gesagt, sie wollen es unbedingt und wir waren uns sehr schnell einig. Also es waren dann nur zwei andere Angebote, aber das waren eben deutsche große Verlage und um zu deiner Frage zurückzukommen, ich wollte unbedingt zu einem kleinen Verlag, weil ich jetzt mittlerweile weiß, wie das ist, weil man nicht eine der wichtigsten Autorinnen bei einem sehr großen Verlag ist. Und so, ja, wenn du einen Bestseller schreibst, ist es toll. Und ich glaube, dann kriegst du sehr viel Aufmerksamkeit im Verlag. Wann nicht, ist es halt immer, du musst dich sehr viel beweisen. Es gibt einfach wenig Marketingbudget für dich. Und bei einem kleinen Verlag ist es halt umgekehrt.
Ja, dann hoffe ich jetzt sehr, dass viele österreichische Autoren und Autorinnen, die erfolgreich bei österreichischen Verlagen publizieren, diesen Podcast hören und sich vielleicht ein bisschen fragen, warum muss man immer zu den großen deutschen Konzernverlagen gehen? Also ich könnte da auch viel erzählen.
Ja, ja. Klar. Also ich kann es wirklich alle nur empfehlen.
Hat Vor- und Nachteile, aber man glaubt eben immer, dass der Große ist dann automatisch das Großverkaufte, aber du bist dann halt einfach die Nummer 27 oder 48 von ganz vielen. Ja.
Mhm.
Gut, jetzt reden wir ein bisschen über den Inhalt, auch wenn das Buch eh schon alle kennen, aber ein bisschen über den Inhalt reden wir schon. Erzähl uns mal ein bisschen was über deine Protagonistin, die Anna-Maria. Wer ist sie? Was treibt sie an? Kurz umrissen, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, mit wem haben wir es denn da zu tun? Wie müssen wir uns die denn vorstellen?
Ja, Anna-Maria ist so um die 30, sie ist Wienerin, wohnt aber am Anfang vom Buch in Berlin. Oder das ist so der Ursprung eigentlich der Handlung. Und ist dort so gefangen in dieser Generation Praktikum. Also sie macht seit sehr vielen Jahren eigentlich einen sehr tollen Job und wird aber einfach nicht fix angestellt. Und die Chefin sagt immer, wenn sie sich mehr bemüht, wird sie angestellt und es passiert nicht. Und sie hat jetzt, ja, das, was man wahrscheinlich heute Quarter-Life-Crisis so nennen wird. Sie hasst Berlin, sie hasst diese Partys. Sie sieht, glaube ich, wenig Perspektive, so wie es für sie weitergeht. Das Einzige, was gut läuft in ihrem Leben, sind ihre Freundinnenschaft mit ihren besten Freundinnen. Und das ist auch der einzige Grund, glaube ich, der sie nur in Berlin hält. Und dann an einem Abend lernen sie in einer Bar einen Mann kennen und sie sieht den so stehen und hört ihn auch reden und denkt sich so sehr abschätzig, so was für ein Bauer, so österreichisch in Deutschland, genau. Und sie kommen aber dann in ein Gespräch und sie erfahrt schnell, er ist tatsächlich Bauer, er ist Landwirt in Oberösterreich. Und so, sie fühlt sich dann eigentlich selbst ein bisschen ertappt, so mit ihren Stereotypen. Und sie kommen schnell in ein Gespräch und er erzählt ihr dann von einem Ort namens Engelhardtskirchen, wo er her ist. Sie beschließt eigentlich sehr spontan, dorthin zu ziehen und nur mal neu anzufangen und jetzt nicht aus großer Überzeugung, dass dieser Ort so toll ist, sondern eher, weil sie denkt, es kann nicht schlimmer als Berlin sein. Und eher zufällig ist sie dann in einem Matriarchat in Oberösterreich.
Genau, da reden wir dann gleich noch drüber. Es beginnt eigentlich mit einem nicht sehr feministischen Akt. Also sie zieht wegen einem Typen, den sie in einer Bar kennengelernt hat, mit dem sie eine Nacht verbracht hat, mehr oder weniger spontan in ein oberösterreichisches Kaff auf einem Bauernhof. Erst einmal wegen dieses Typs. Mhm. Es ist ja nicht wirklich sehr feministisch, wie dein Buch beginnt, oder?
Ja, gar nicht. Und ihre Freundinnen verurteilen sie extrem dafür und sagen dann, also, sie werden sie niemals besuchen kommen. Und das ist so die blödeste Idee auf Erden ist. Und ich würde aber gar nicht sagen, dass sie jetzt nur weil sie so verliebt in diesen Hannes ist oder als Abhängigkeit oder warum immer, sondern einfach, weil sie denkt, es muss nur irgendwas anderes geben als Berlin. Und mit Wien ist sie fertig und er erscheint halt dann so zufällig und ich habe lange tatsächlich überlegt, kann ein feministisches Buch so beginnen und habe mir dann entschieden, ja sicher, also das ist ihre Entscheidung, wenn sie das Gefühl hat, sie würde jetzt nach Oberösterreich ziehen und so sie es machen.
Er zwingt sie ja nicht, genau. Das ist quasi ihre Exit-Strategie, genau. Rauszukommen.
Aber es hätte natürlich auch eine fatale Entscheidung sein können. Ja.
Er hätte ja auch, also sie hätte ihn ja auch wieder verlassen können, so ist ja. Es ja nicht. Ja, und du hast es schon gesagt, in diesem Kaff ist alles ein bisschen anders. Also das Wort Matriarchat wird jetzt im Buch nicht wirklich verwendet. Aber man merkt schon ein bisschen, dass die Frauen dort irgendwie eine andere Rolle haben als im restlichen Österreich. Wie manifestiert sich das? Also da gibt es am Anfang ein paar so kleine Hinweise.
Ja, also was ihr als erstes auffällt, ist, es gibt wahnsinnig viele Frauen an diesem Ort und die sind also einfach deutlich mehr Frauen als Männer. Und die sind sehr laut, also die nehmen den öffentlichen Raum ein, die saufen sie am Freibadparkplatz am Nachmittag an, ihre Kinder gehen vorbei, so. Die Kinder werden überhaupt jetzt nicht von den Frauen erzogen, so wie sie oft ist. Also das erkennen sie früh, dass sie nicht die Care-Arbeit zu großen Teilen übernehmen, sondern dass das alle irgendwie gemeinsam machen. Und es gibt eine Pfarrerin im Ort, obwohl es natürlich eine römisch-katholische Kirche ist, das findet sie komisch. Es gibt eine Feuerwehr, wo nur Frauen arbeiten. Es gibt einen Fußballverein, der sehr erfolgreich ist, wo nur junge Frauen spielen. Und das sind so die ersten Puzzleteile, wo sie denkt, irgendwie ist das komisch. Aber sie ist jetzt auch nicht so die aktive Protagonistin, die sie denkt, so und jetzt gehe ich dem noch und ermittle, was hier los ist. Sondern sie beobachtet das eher einfach mal.
Ich finde diese Szene, was du jetzt erwähnt hast mit dem Freibadparkplatz, wo die Frauen da sitzen und tagsüber Bier trinken, ich finde das eine Schlüsselszene im Buch. Weil du sozusagen da zeigst, wie absurd es ist, wenn man die Rollen umkehrt. Also das ist ja im Grunde der Antrieb des ganzen Buches, dass du sozusagen die Rollen einmal umkehrst. Und also die Szene ist eben so, dass die am Parkplatz sitzen und Bier trinken und dann gehen halt irgendwie die Schulkinder vorbei und sagen so, hallo Mama. Und ich meine, da friert da alles ein als Leserin, als Mutter, als angepasste Frau in dieser Gesellschaft. Und dann fragt man sich natürlich, und wenn die Männer da sitzen, oder?
Dann wäre es ganz normal.
Dann wäre es eigentlich am Land überhaupt. Ja? Ja. Also natürlich bestellt der Papa Bier im Gasthaus, wenn das Kind dabei ist. Und dann mal noch zwei oder drei.
Und umgekehrt fühlt sie sich dann gleich auch sehr, für mich beim Schreiben fast befremdlich eigentlich an. So kann man diese, vor allem Mütter, das machen lassen. Mhm. Und ich lese die, genau diese Szene immer eigentlich als einer der ersten Passagen bei Lesungen. Und es lachen immer die Mütter am lautesten. Und dann sind sie so richtig erschrocken von sich selbst. Das merkt man so. Und ja, das ist natürlich so das, was ich versuche, dass man auch sagt, warum akzeptiert man es bei den Männern? Also gerade so dieser Alkoholkonsum neben den Kindern ist überhaupt nicht verpönt, würde ich jetzt mal sagen, bei Männern.
Das ist eigentlich relativ normal, ja, nach wie vor. Ja. Also am Land, glaube ich, besonders.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, also aber die Frauen trinken nicht nur am Parkplatz, sondern die Frauen machen eigentlich nur für ärgere Sachen. Der Titel verrät es ja schon ein bisschen. Was, glaube ich, der Einstieg des Buches, und da beginnt es eigentlich schon, warum das, glaube ich, so erfolgreich ist. Da gibt es wahrscheinlich tausend Ideen, warum es so erfolgreich ist. Aber ich glaube, das ist, weil es so nicht moralisierend ist. Es fängt ja eigentlich sehr witzig an. Und es ist nicht die hunderttausendste Darstellung von Frauen in der Opferrolle. Und das ist sozusagen das, was für mich so gesprochen hat in diesem Text, dass man einfach eine Brille aufsetzt, man dreht sich alles um und dann kommt das Ganze, also wir sprechen das jetzt einfach durchaus aus, es geht auch um Femizide, also das ist ein wichtiges Thema in Österreich, und du drehst es einfach um. Wie kam es zu dieser Idee? Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Roman zu schreiben über ermordete Frauen, also über das Thema, ohne dass du eben einen klassischen Roman schreibst über Frauen als Opfer?
Ja, also ich habe genau über das geschrieben als Journalistin. Ich habe über die Femizide in Österreich geschrieben am Jahresbeginn von 2019, wo ja so ein trauriger Höchststand schon im Jänner erreicht wurde und wo dann so hochgerechnet worden ist, was das heißen würde, wenn weiterhin so viele Frauen in Österreich ermordet werden. Und ich habe damals mit Frauenhäusern, Expertinnen gesprochen, habe all diese 100-mal gehörten Forderungen aufgeschrieben. Und diese Expertinnen waren aber in die Interviews, die waren so resigniert und waren so, es wird sowieso nicht passieren, wir fordern das seit Jahrzehnten. Und mir hat das so fertig gemacht, dass ich jetzt wieder genau dasselbe aufschreibe, aber auch nichts anderes zu bieten habe, weil es liegt eh alles am Tisch, was es bräuchte. Es wird halt einfach nicht umgesetzt und es ist keine Priorität. Und damals ist dieser Artikel dann, er war sogar Aufmacher bei Zeit Online, er ist voll geklickt worden. Und ich habe ihn dann selbst nur ein paar Mal gelesen und habe mir gedacht, ich habe das doch selbst schon 100.000 Mal gelesen. Wer soll das nur lesen? Und warum passiert nichts? Und mir hat das damals so wütend gemacht, dass eine Frau anzünden werden muss in Wien, dass man wieder drüber spricht. So als würde es nicht reichen, wenn sie ermordet wird. Das muss ja nur besonders brutal sein. Und mir hat das damals so wütend gemacht und das war eigentlich das erste Mal der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, mein Beruf für mich so, das geht sich nicht mehr aus, das bringt nichts, was ich da mache. Also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, so jetzt nicht, dass so naiv war ich nicht, dass ich glaubt habe, so mein Journalismus verändert die Welt, aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt, okay, vielleicht löst es bei dem einen oder der anderen irgendwas aus. Und da habe ich mir dann gedacht, wenn es ich selbst als Feministin nicht mehr lesen will, wer soll sich damit auseinandersetzen? Und dann haben wir so gedacht, was würde ich denn gern lesen? Und ich habe kurz davor das Buch meiner Schwester, die Serienmörderin, ausgelesen gehabt, wo es ja auch um eine sehr aktiv mordende junge Schwester geht, wo die große Schwester immer hinter ihr aufräumen
muss. Habe ich auch gelesen, cooles Buch.
Ja. Und genau, und das war, glaube ich, so eines auch international der ersten, die sie traut hat, eine Frau wirklich kompromisslos und ohne Moral morden zu lassen. Und das hat mich nicht mehr loslassen. Und dann, genau, habe ich auch angefangen mit Killing Eve und irgendwie war für mich dann klar, wann ich jemals wieder drüber schreibe, dann unter meine Bedingungen.
Und Frauen in der aktiven
Rolle. Genau, und dann sind wir halt weg vom Journalismus, also wenn man den Journalismus ernst nimmt. weil die gibt es halt in der Form nicht. Also ich habe jetzt kein Matriarchat in Österreich gefunden. Und das war dann für mich der Grund. Und das ist ja auch immer so eine Frage, warum plötzlich Belletristik. Und bei mir war das echt eher zufällig. Ich habe gewusst, wann ich wieder drüber schreibe, dann so. Und die Idee ist halt dann immer konkreter geworden. Und dann habe ich es einfach probiert.
Mhm, du hast einfach angefangen.
Ich habe einfach angefangen. Mhm. Und es war am Anfang wirklich erbärmlich, was ich geschrieben habe. Also es hat sehr lange gedauert, bis da mal was da war, was irgendwie für mich Sinn gemacht hat.
Also was man, glaube ich, nicht oft genug wiederholen kann, auch wenn du sagst, das hat man schon 100.000 Mal gelesen, es ist einfach diese Tatsache, wenn eine Frau einen Mann verlässt, dann kann sie deswegen umgebracht werden. Wenn eine Frau einen Mann betrügt, kann sie deswegen umgebracht werden. Wenn eine Frau überhaupt nicht funktioniert aus irgendeinem Grund, kann sie deswegen umgebracht werden. Und immer findet sich ein Fünkchen Verständnis für den Mann in den Medien, in der Gesellschaft. Naja, er hat halt so gelitten. Und er war verletzt, sie hat ihn provoziert, hätte sie nicht betrogen, hätte sie nicht getrunken, wäre sie nicht fortgegangen. Wenn man jetzt dieses Gedankenexperiment wagt bei dir, dann sozusagen, dann sieht man, wie absurd das ist, oder? Also das ist eigentlich der Punkt. Du siehst dann, wie absurd das ist, weil umgekehrt ist es undenkbar.
Ja, und es ist, glaube ich, auch, wir sind viel zu sehr in der Literatur, also im Film, daran gewöhnt, dass Frauen ermordet werden. Und das ist auch was, was mich so aufregt. In jedem Tatort wird eine Frau zerstümmelt und vergewaltigt und weiß nicht was. Und wir sind so daran gewohnt, also gibt es hier ganz viele Begriffe auch in der Kulturwissenschaft, der schönen Leiche. Natürlich sind es immer Frauenkörper, die da fetischiert eigentlich werden, selbst wenn sie nicht mehr im Leben sind. Und ein in Büchern, also für mich sind es einfach viel zu oft Männer, die Täter sind, Frauen, die Opfer sind. Und irgendwie ist man so dran gewöhnt, das macht ja auch was mit dem realen Leben, weil man immer nur von sowas liest, dass es immer normaler dadurch wird. Und ich finde, gerade in der Literatur wäre die Chance da, dass man mal andere Geschichten erzählt.
Auch wenn es utopische Romane sind. Genau. Aber man hat
aber man kann
hat
ja alles
Hand.
Verändern, genau. Ja. Und meistens sind ja Frauen, wenn sie dann mal Gewalt anwenden oder Macht anwenden, ist meistens ja sehr klischeehaft. Dann ist man ja in der Fiktion oft nur bei den Vergiftungen etc. Und das war mir halt wichtig, dass meine Frauen also sehr viel Macht haben. Es stirbt keine einzige Frau in meinem Buch und es sterben dafür sehr viele Männer. Und das war für mich von Anfang an klar, weil ich gewusst habe, sowas gibt so wenig. Und ich glaube, es ist essentiell, dass diese Geschichten erzählt werden.
Ich hatte beim Lesen so ein richtiges, also mein Leseerlebnis, ich wusste ja, auf was ich mich einlasse. Ich bin Buchhändlerin, habe das Buch hunderte Male verkauft, hunderte Male erzählt bekommen, Rezensionen gelesen. Und trotzdem habe ich mich ertappt dabei, bei diesen Gedanken, also die Frauen handeln ja nicht im Affekt. Das ist ja nicht so, dass die einfach durchdrehen und jemanden das Messer, also bis auf eine Ausnahme, aber ansonsten sind sie eigentlich sehr geplant. Und man ertappt sich, also selbst ich sage jetzt gar nicht Mann, sondern ich ertappe mich selbst dabei als kritische Leserin, als Feministin, dass man sich denkt, naja, also den Armen, also gleich umbringen ist ja schon ein bisschen übertrieben. Ja. Und dann denke ich mir, und also dann habe ich eben so innegehalten und mir gedacht so, na ja, genau das willst du uns ja zeigen.
Ja, genau das, also mich freut das extrem, wenn ich sowas habe, natürlich das ist das Ziel gewesen. Und für mich war es auch wichtig, dass das Thema Moral dabei komplett entkräftet wird.
Genau, da wollte ich auch noch drüber reden, ja, über die Moral.
Genau, und dass diese Frauen nicht wieder sowas sind wie so Engel oder, keine Ahnung, die Gerechtigkeit für alle und am Ende sind alle glücklich nebeneinander und die Frau will eigentlich nur Harmonie für alle. Und das sind ja durchaus einfach auch Täterinnen dabei. Also zum Beispiel die Josefa ist ganz klar eine Figur. Da geht es relativ wenig um Gerechtigkeit oder Harmonie. Die will einfach Macht ausüben. Und die hat sie tatsächlich, also die hat einfach auch keine Impulskontrolle, würde man das beim Hund nennen. So. Die kann das nicht regulieren. Und ich glaube, gerade solche Charaktere stoßen einem natürlich nur für mehr auf, weil wir das bei Frauen einfach nicht gewohnt sind. Jetzt ermordet sie den und hat nicht einmal einen guten Grund dafür.
Genau.
So. Genau. Aber ich meine, jede zweite Geschichte, die ein Mann erzählt, hat einen Mann als Protagonisten, der zero Gründe hat, ja, Frauen zu ermorden.
Beziehungsweise genau. der tragische Höhepunkt, den wir schon wieder haben, es sind auch sehr wenig Gründe. Also nur weil sie sagt, sie mag jetzt die Beziehung nicht mehr weiterführen, kannst du umgebracht werden als Frau. Hattest du beim Schreiben nicht ein bisschen Angst, dass man dir vorwirft, es ist ja nicht besser oder es wird ja nicht besser, wenn man die Gewalt einfach umdreht. Also das, es soll ja doch den Frieden geben zwischen den Geschlechtern. Das ist ja nur eine weitere Eskalation, was du da beschreibst. Hast du da drüber nachgedacht oder war es da einfach scheißegal auf gut Deutsch?
Ich habe viel drüber nachgedacht. Ich habe gewusst, dass diese Fragen kommen werden und sie sind natürlich gekommen. Und es ist mir einfach wurscht mittlerweile, weil es für mich einen guten Grund gibt, warum. Also ich glaube, jede Gewaltszene von mir ist extrem überlegt und hat einen Grund, warum sie genau so stattfindet oder auch nicht. Und Gewalt ist ja in der Fiktion einfach auch ein Stilmittel. Und ist wahnsinnig interessant, finde ich, aber wenn man das mal laufen lässt und schaut, was Personen machen. Und natürlich ist es nicht die Lösung. Und ich bin in irgendeinem Interview mit einer Boulevardzeitung, ich weiß nicht mehr, welche das war, gefragt worden, ob das jetzt die Handlungsanweisung für Österreich ist.
Ja, super.
Und natürlich muss ich dann sagen, nein, ist es nicht. Das war nie mein Anspruch. Also hätte ich jetzt die Lösung für Femizide in Österreich, würde ich keinen Roman schreiben, sondern ein Sachbuch mit zur Politik
dann
gehen.
Dann würdest du hoffentlich Frauenministerin werden.
Genau, naja. Und können wir dann auch noch drüber reden, warum unsere Frauenministerin keine Feministin ist. Ja, also natürlich ist keine Handlungsanweisung, das war nie mein Anspruch und darum ist mir das auch total egal. Und für mich war klar, ich schreibe nicht über ein Matriarchat in einer Form. Es gibt ja durchaus Matriarchate auf der Welt und die funktionieren ja sehr friedlich, sehr gleichgestellt. Dort haben zwar die Frauen die Macht, aber die nutzen die sehr wenig. Die wollen einfach in Ruhe leben so. Und für mich war das aber so uninteressant, dieser Gedanke, weil jetzt sind diese ganzen Grenzüberschreitungen, diese Gewalt, der wir als Frauen jeden einzelnen Tag ausgeliefert sind, die sind ja da. Wir leben ja nicht in irgendeinem Vakuum, sondern in einem Patriarchat. Und für mich war klar, diese Wut, die ich verspüre, die ich in meinem Umfeld als Sieg, von dem, dass man ständig von der Gesellschaft zum Opfer gemacht wird, mit der muss ich irgendwas machen. Und darum war für mich dieser Gedanke von Rache einfach auch so spannend, weil das ist ja das nächste Tabu. Rache wird nach wie vor in der Fiktion meistens von Männern ausgeübt und nicht von Frauen, weil es einfach auch sozial unerwünscht ist, genauso wie Wut. Und darum wollte ich ja meine Figuren ausleben lassen. Das war für mich extrem wichtig.
Du hast in deinem Buch einen sehr eigenen Sound gefunden. Ich würde sagen, also wenn ich das lese im Vergleich zu anderen Büchern, es ist eher eine einfache Sprache, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern es ist sozusagen ganz klare, teilweise sehr kurze Sätze, sehr einfach strukturiert. Nachdem du ein Mensch bist, der hauptberuflich mit Sprache arbeitet, ist dir das ja nicht aus Versehen passiert oder so nebenbei, sondern du hast dich für diese Sprache entschieden. Warum hast du das Buch genau so geschrieben, in diesem Sound?
Ja, ich glaube, weil es für mich mitunter das Wichtigste war, dass Literatur auch für alle zugänglich ist. Und das ist ja das, was ich in Schulen immer aus Feedback kriege, so, wir haben ihr Buch verstanden, wir konnten es lesen, so. Und das war für mich ganz wichtig. Also für mich sollte Literatur was sein, was erstens mal möglichst wenig Menschen ausschließt und zweitens, ich finde das total bewundernswert. Es gibt ja Menschen, die schreiben Sätze über 10 Zeilen. Es ist wunderschöne Sprache mit 1000 Details. Ich bin das überhaupt nicht. Also bei mir gibt es sehr viel Handlung, es passiert sehr viel. Und bei mir ist alles immer sehr direkt. Ich glaube, das sucht man sich ja nur bis zu einem gewissen Punkt aus, die eigene Sprache. Bei mir war es eher so, dass es eine Zeit dauert hat, bis ich mich wirklich traut habe. Weil ja, die ersten 30 Seiten habe ich, glaube ich, wirklich 100-mal gelöscht, ungelogen, weil ich am Anfang nur Autoren, Autorinnen kopiert habe, die ich gut gefunden habe.
Ja.
Und
einen eigenen Sound zu finden, ist das Schwierigste.
Und alle meine Testleserinnen haben gesagt, das klingt überhaupt nicht nach dir, so, wieso schreibst du das? Und ich habe mir immer gedacht, okay, so muss jetzt meine österreichisch-literarische Stimme klingen. Mhm. So findet das der Feuilleton dann auch gut, bla. Und meine Testleserinnen haben es so schlecht gefunden, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt auch nicht das Erfolgsrezept. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, mir ist das jetzt alles wurscht und ich höre auf, drüber nachzudenken. Weil natürlich habe ich als Journalistin wahnsinnig viel drüber nachgedacht, wie dieses Buch rezensiert werden könnte, wo sie mich dann hinstellen, so bla. Und irgendwann haben wir gedacht, mir ist das jetzt einfach alles wirklich wurscht. So, es wird so viele Menschen geben, die das gar nicht cool finden, was ich da mache. Das Wichtigste für mich ist, dass ich das Buch schreibe, so genauso, wie ich es gern hätte. Und das habe ich dann gemacht. Und das ist auch mein Tipp, den ich immer in Schulen allen Schüler, Schülerinnen gebe. Schreibt einfach das, was ihr schreiben wollt und kopiert es nicht irgendwen, weil es wird sowieso nicht funktionieren. Und darum ist es jetzt sehr direkt. Ich weiß auch, dass es einigen zu direkt ist. Und das ist, glaube ich, einfach eine Grundsatzentscheidung. Ich habe Kolleginnen, ich lese ihre Bücher wahnsinnig gern, die können seitenlang über einen Gedanken der Figur schreiben. Bei mir ist es halt, noch zwei Sätze bin ich fertig mit dem Gedanken der Figur.
Ja, ja, ich habe schon auch daran gedacht, dass du natürlich mit diesen teilweise sehr kurzen Sätzen, mit diesen ganz klaren Bildern, du holst natürlich auch zum Beispiel Leser und Leserinnen ins Boot, die vielleicht erst 16, 17 sind und nicht jede Woche an Dostojewski lesen. Ist das so ein bisschen der Grund gewesen auch? Und wie geht's dir mit Lesungen? Also hast du erwähnt, du hast in Schulen Lesungen teilweise. Wer kommt denn zu deinen Lesungen, wenn man das jetzt mal so pauschal sagen kann? Außer jetzt in Oberösterreich, deine Familie oder so. Aber du hast ja, glaube ich, wahnsinnig viele Lesungen aus dem Buch gehabt. Und was ist denn da? Könntest du so ein bisschen zusammenfassen? Kommen junge Leute, kommen alte Leute, kommen mehr Frauen, kommen Männer auch?
Ja, ich glaube, ich habe über 20 Lesungen jetzt im ersten Jahr gehabt und dieses Jahr jetzt auch. Also es geht ja so weiter. Ich würde mal sagen, zwei Drittel sind immer Frauen. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich bei Lesungen ein bisschen so. Also so, es kommen mehr Frauen, sie sind tendenziell sehr jung, die Frauen. Ich kriege das oft bei Lesungen als Feedback, wir haben noch nie so junge Menschen bei einer Lesung gehabt. Und sie erzählen mir dann auch oft, das ist ihre erste Lesung. So.
Cool.
Und ich bin dann immer ganz geehrt und denke mir, oh Gott, hoffentlich habe ich nichts verbockt.
Genau, so, hoffentlich hast du es nicht für die Zukunft für uns alle verbockt.
Ja. Aber es kommt voll auf die Location drauf an. Ja. Also weil manchmal lese ich in einem Kulturverein, in irgendwo und dann ist dort das Stammpublikum und das Stammpublikum ist 60 plus. Also ich würde mir auch gar nicht sagen, dass mein Buch nur bei jungen Menschen funktioniert. Das ist, glaube ich, wirklich das Schöne, dass sehr junge als auch sehr alte Menschen sie wiedererkennen. Und ich habe das letzte Mal bei einer Lesung in Salzburg eine ältere Dame gehabt, die hat dann am Ende so eine Frage gestellt und sie war halt so wunderschön angezogen mit Gehstock etc. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, was kommt das für eine Frage? Weil ich war halt so vom Aussehen her, haben wir gedacht, das wird jetzt wahrscheinlich eher ein konservatives Mindset sein und sie wird mir jetzt eine sehr kritische Frage stellen. Und sie hat dann gesagt so, endlich sagt das mal, als wäre... Sie glaubt mittlerweile, wir würden anders behandelt werden, wenn man auf der Straße einfach mal wem eine hat, wenn er einem am Arsch greift. Und es war jetzt eine ganz gediegene 90-Plus-Dame und alle haben gelacht. Und natürlich darf sie das aussprechen, weil irgendwann im Alter hat man so eine Berechtigung, dass man einfach Dinge aussprechen darf, so, die ich in dieser Form sicher nicht sagen dürfte. Und alle haben applaudiert und sie so, ja, das muss man jetzt ja mal sagen dürfen, ich bin jetzt wirklich alt genug. Und ich war so überrascht, auch mit 90 kannst du das so sehen.
Sehr cool.
Und wir haben dann nur so ein cooles Gespräch gehabt und ja, aber natürlich sind mehr Frauen.
Ja.
Aber die Männer kommen dann auch, mir kommt vor, die Männer wollen viel mehr über das Buch reden als die Frauen und ganz oft wollen mir die Männer dann erzählen, so, es sind ja nicht alle Männer so.
Vielleicht sollte man das auch noch sagen, es sind natürlich in dem Buch gibt es auch gute Männer, genau. Die überleben natürlich
ja,
auch. Es ist jetzt nicht, man wird jetzt nicht automatisch umgebracht, nur weil man ein Mann ist. Also es ist.
Genau, und den Männern geht es ja sehr gut in dem Buch.
Gut. Genau. Die sind ja sehr zufrieden eigentlich. Die guten Männer sind ja sehr zufrieden. Ja, sag uns noch kurz die Aussichten in die Zukunft. Wie geht es denn weiter mit dem Buch? Geht es noch weiter mit dem Buch? Schreibst du schon am nächsten? Was sind die Pläne?
Also es wird, so wie es ausschaut, kein Männertöten 2 geben, obwohl bei jeder Lesung mindestens eine Person kommt. Mir war das gar nicht klar, dass, also ich würde das Ende jetzt nicht spoilern, aber ich verstehe, dass sich die Menschen einen Teil 2 wünschen. Den schreibe ich aktuell nicht. Aber wir haben gerade die Taschenbuchrechte verkauft. Das heißt, das ist sehr, sehr schön, dass dann auch nochmal das Taschenbuch kommen wird 2025. Wir sind sehr intensiv in den Verhandlungen wegen den Filmrechten. Und wegen den Hörbuchrechten. Also ich hoffe, es wird alles aufgehen und es wird nur mehr dazu geben. Und alle, die zu einer Lesung kommen wollen, es gibt wahnsinnig viele Lesungstermine jetzt schon wieder fürs nächste Jahr. Ich habe das ja in der Danksagung auch geschrieben. Für mich ist es ganz ehrlich einfach wirklich das Schönste, Lesungen zu machen und dann mit den Menschen zu reden. Ich weiß, für Kollegen, Kolleginnen, für die ist es so voll die Pain, Lesungen zu machen und dann Menschen zu treffen. Bei mir ist das der Grund tatsächlich, warum ich schreibe. Und ich genieße das jetzt nur ein bisschen, bevor ich das nächste Buch schreibe. Aber es gibt Ideen und ich will unbedingt wieder einen Roman machen. So viel kann man, glaube ich, sagen.
Ja, das wollen wir auch. Dann danke ich sehr für das Gespräch und hoffe, dass alle Pläne aufgehen.
Danke für die Einladung.
Gerne. Nun wird Eva Reisinger eine kurze Stelle aus ihrem Buch Männer töten, erschienen im Leikam Verlag, vorlesen.
Als Konstantin an einem Sonntagvormittag in den Wald zur Hasenjagd ging, holte ich das andere Gewehr aus dem Keller. Ich hatte auf diesen Tag gewartet. Hasen durfte man nur mit Schrot schießen und so ließ Konstantin die Büchse zu Hause. Ich hatte Glück. Mit deren Kugeln erlegt man einen Hirsch, ein Reh oder ein Wildschwein oder seinen Ehemann. Die Waffen seines Großvaters versperrte Konstantin nach Vorschrift in einem Stahlschrank im Keller. Büchsen, Flinten und ein Revolver. Ich wusste, dass die eine Büchse besonders verlässlich war. Ich hielt den Schaft aus Nussbaumholz in den Händen und erinnerte mich an alles, was mir Konstantins Großvater gelehrt hat. Wie das Gewehr zu laden war, welches Kaliber passte, wie ich atmen und wie ich durch das Zielfernrohr schauen musste, wie laut der erste Schuss im Leben war und wie endgültig er sein konnte. Ich schulterte das Gewehr, hängte mir das Fernglas um den Hals und stapfte Richtung Hochsitz. Der Wald duftete nach Moos, Erde und Gerechtigkeit. Mein Gesicht war starr. In den Wochen zuvor hatte ich Sorge, ob ich es durchziehen oder ob ich kneifen würde. Die Pfarrerin hatte Fragen bei der Beichte gestellt, die ich mich selbst noch nie gefragt hatte. Wie sich Konstantin in Stresssituationen verhalte, wo seine Frustrationsgrenze liege und was passiere, wenn sie überschritten werde. Und ob ich mich sicher fühlte. Wer fragte sich das schon, wenn es um den eigenen Partner ging? Heute weiß ich, jede Frau sollte sich genau diese Fragen stellen. In Wahrheit fing alles mit einem Gefühl an. Ich dachte, er müsse der Richtige sein. Ich empfand viel für ihn. Wenn er lachte, konnte ich mich von dem wunderschönen Geräusch nicht mehr abwenden. Wenn er weinte, zog mich sein Schluchzen mindestens genauso in den Bann. Wenn ich auf meinen Körper hörte, war da immer noch etwas anderes. Etwas zog sich zwischen Bauch und Lenden zusammen. Nicht auf die gute Art, nein. Steif und stechend. Diese Liebe schmerzte und ich ahnte schon länger, irgendetwas stimmt nicht. Als ich dann einen Blick auf sein zweites Gesicht erhaschte, bekam ich Angst. Wie bei einem Rubbellos erschien immer mehr von seinem Wesen. Er zeigte die hässliche Fratze, die die Eifersucht in seinem Gesicht formte. Danach schämte er sich immer und sein zweites Gesicht verschwand wieder. Konstantin tat sein Verhalten leid, unfassbar leid, wie er es selbst sagte. Nur nicht so leid, dass er es nicht wieder tat. Ich hasste mich selbst und weil ich derart schwach ihm gegenüber war. Was die Angst aus mir machte und warum das alles mir passierte, konnte ich mir nicht erklären. Meine Mutter sagte, wenn ein Mann die Hand erhebe, müsse man zurückschlagen oder das Weitersuchen. Ich duckte mich und ertrug die Schläge. Beim Hochstand angekommen, rief ich nun seinen Namen. Er meldete sich nicht. Ich hörte es auf der Lichtung knacken. Plötzlich tauchte seine Silhouette auf. Der Himmel war nicht bewölkt, sondern blitzblau, wie schon den ganzen Tag. Nichts Aufregendes, nicht einmal der Wind ging. Rein gar nichts war wie im Film. Ich stand einige Sekunden regungslos da. Konstantin verließ die Lichtung und kam auf mich zu. Ich schob die Patrone in das Magazin in die Waffe und schloss den Verschluss. Ich roch das Waffenöl und fokussierte. Er konnte nicht wissen, dass ich es ernst meinte. Was ich hier machen würde, fragte er. Wäre das ein Film gewesen, hätte spätestens an dieser Stelle Haftbefehl angefangen zu rappen, um dieser Situation endlich mal die nötige Ernsthaftigkeit zu geben. Konstantin versuchte nicht, sich zu wehren oder zu flüchten. Nicht einmal beim Sterben konnte dieser Mann sich korrekt verhalten. Er rechnete nicht mit Rache, nein, nicht einmal mit Widerstand. Warum sollte er? Das gesamte System war auf seiner Seite. Das Allerwichtigste waren die Atmung und die Stellung der Beine, ermahnte ich mich. Mit der linken Hand führte ich die Waffe am Vorderschaft, mit rechts schoss ich. Ich atmete noch einmal tief ein und aus. Ich entsicherte, meine Fingerkuppe lag über dem Abzug. Ich zog den Abzug nach hinten, fühlte den Druckpunkt und schoss. Das Geräusch war laut, sehr sogar. Es erschreckte mich nicht. Ich hatte es bei meinen Übungen so oft gehört. Zuerst landete Konstantin auf den Knien, dann fiel sein ganzer Körper auf den Boden. Welcome to 06069 Ho. So würde wahrscheinlich Haftbefehl dazu sagen.
Das war Eva Reisinger mit einem kurzen Ausschnitt aus Männer töten, erschienen im Leikam Verlag. Und nun hören wir ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
Hallo, mein Name ist Katharina Kropshofer. Ich bin Redakteurin im Ressort Stadtleben und habe heute zwei Bücher von zwei Frauen mitgebracht, die ich zwar nicht rezent gelesen habe, aber die mir in den letzten Tagen immer wieder begegnet sind. Das erste Buch nennt sich Hexen von Mona Chollet, einer französischen Journalistin und Autorin. Und an diesem Punkt möchte ich Sie fragen, an was Sie denn denken, wenn Sie das Wort Hexe hören. Wahrscheinlich an eine alte Frau mit runzliger Haut und schwarzer Katze. Den meisten ist wohl bekannt, dass dieses Bild so gar nicht ganz stimmt, dass die meisten Hexen nicht verfolgt wurden, weil sie magische Kräfte und böse Absichten hatten, sondern eigentlich, weil sie ziemlich progressive Frauen für ihre Zeit waren. Die Autorin hat das als Anhaltspunkt genommen, um diese Verfolgungsgründe in ihrem Buch bis in die Gegenwart zu ziehen. Weil Hexen damals zumeist alte, kinderlose oder alleinstehende Frauen waren, sind das auch Gründe, wieso Frauen, genau diese Frauen oder diese Gruppen an Frauen noch heute Diskriminierung und Stigmatisierung erfahren. Und sie rollt das penibel recherchiert auf und nimmt das auch als einen Appell, um Hexen als Vorbilder zu sehen. Und es ist ganz spannend, seitdem ich über das Buch rede, und ich rede recht viel darüber, erzählen sich meine Freundin und ich unsere Lieblings-Hexen-Fun-Facts sozusagen. Zum Beispiel, dass diese Frauen deshalb Katzen hielten, um den Ratten und somit der Pest Einhalt zu gewähren. Auch, dass die Hexen oder die meisten Hexen nicht im Mittelalter, sondern in Renaissance und noch weit darüber hinaus verfolgt wurden. Und dass viele Kräuterfrauen quasi aus dieser Zeit eigentlich ziemlich fundiert wissenschaftliches Wissen hatten. Ganz im Gegensatz zu den alchemistischen Lehren vieler forschender Männer von jener Zeit. Also Hexen haben nach jahrhundertelanger Verfolgung endlich ihren Moment. Und das auch jenseits von Spiritualität und Walt Disney. Ein zweites Buch, über das ich in letzter Zeit sehr oft rede, weil es irgendwie ja immer wieder einen Anlass dazu gibt, ist Identity. Es ist ein Roman der deutschen Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mito Sanyal. Die Kurzfassung, eine Professorin für Postcolonial Studies, beschreibt sich als Person of Color und dann stellt sich heraus, dass sie doch weiß ist. Das löst natürlich sehr viele Fragen und sehr viel Ärger bei den Studierenden und allen anderen aus. Das Buch ist extrem smart geschrieben und bewegt sich auch jenseits von oft irreführenden Debatten über Wokeness oder Identitätspolitik. Und das passt natürlich momentan immer wieder besonders gut, wenn wir zum Beispiel davon lesen, wie die Harvard-Direktorin Claudine Gay wegen Antisemitismusvorwürfen zurückgetreten ist oder immer wieder unreflektierte Debatten rund um das Thema Transgender geführt werden. Ich empfehle es sehr, es ist sehr lustig und unterhaltsam und man fühlt sich danach sehr gewappnet, auch mit anderen Augen auf das Thema zu blicken.
Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Eva Reisinger mit ihrem Buch Männer töten, erschienen im Leikam Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Der nächste Podcast ist die 100. Folge und da haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.